Hast du einen Cold Opener vorbereitet? Nee, du wolltest, dass ich was rausschneide, ne, aus der Folge, damit die Leute am Anfang denken, oh meine Güte, das kommt in der Folge vor. Uiuiuiui.
Genau, das finde ich schon gut.
Zwei Stimmen für ein Halleluja.
Hallo und Luja. Und damit herzlich willkommen zu dieser... Ist das nicht gut, soll ich anders einsteigen?
Ich habe mir jetzt
spontan überlegt.
Hallo und Luja. Liebe Lujas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Stimmen für ein Halleluja. Aus München ist mir heute zugeschaltet nach Passau Dominik Passau. Er ist Journalist, katholischer Journalist und Theologe und Journalist und Geschichtler, Historiker. Was ist da noch alles? Er ist ein Multitalent und ich freue mich jedes Mal, dass er hier an meiner Seite ist, dass er diesen Podcast bereichert mit seiner Stimmqualität, mit seinem Wissen. Vielen Dank, Dominik, dass du da bist und hallo!
Hallo, vielen herzlichen Dank. Ach, ich freue mich, Simon. Schön, dass wir wieder beisammen sind.
Und ich bin Simon Riegel, Pastoralreferent im Bistum Passau.
So. Ah, fantastisch, Leute. Ihr merkt es schon. Was euch da entgegenschlägt, ist kein Schalk und Schabernack, sondern die tiefste österliche Freude, die ihr euch vorstellen könnt. Denn darum geht es hier in diesem Podcast. Vielleicht mal, um alle abzuholen, die jetzt zum allerersten Mal aus Versehen hier Play gedrückt haben und denken, was zur Hölle? Was zum Himmel eigentlich ist hier das Thema?
Bitte, ja.
Denn es ist ein religiöser Glaubenspodcast für Fernstehende, für Nahestehende, für Interessierte. Einfach, wir reden in einer launigen Art und Weise eben über Gott und die Welt und alle Themen, die damit zusammenhängen, was relativ viel ist. Ne, gibt ja relativ wenig, was Gott nicht sieht. Das kann man noch so gut versuchen zu verstecken, ne, aber irgendwo ist dann doch nochmal ein Velux-Fenster verbaut. In der Dachschräge seiner Seele sind Velux-Fenster. Könnte auch so ein Subclaim werden.
Kommt dir das spontan eigentlich alles, oder?
Natürlich.
Überlegst du dir das Wochen vorher?
Meinst du, ich bereite das? Das ist ja das Talent, was ja von dir angesprochen wurde.
Ach so.
Ne? Das Multitalent, der Tausendsasser, der da einfach abliefern kann. So. Und im Normalfall bin ich der Moderator und Simon ist so der Experte, der mir zugeschaltet ist.
Heute aber andersrum, liebe Lujas.
Heute haben wir es mal lustigerweise andersrum gemacht, ohne dass wir das besprochen hätten. Insofern,
ja, Simon. War ganz gut. So, wir fangen an heute mit einer Rubrik. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, nachdem ich das nie vorbereite, wie wir es machen. Dominik, wie ist denn unser Ablauf überhaupt?
Ja,
sag ihn doch gerne mal mir und ich sag ihn dann offiziell.
Im Normalfall würde ich jetzt am Anfang schon mal sagen, damit die Leute nicht denken, worüber reden sie denn eigentlich? Was ist das eigentliche Thema, würde ich sagen. In dieser Folge
richtig.
Haben wir...
Unser Thema heute ist, liebe Lujas, Zuschauer-Cribs. Wir kommen zwar nicht in eure Wohnung, aber in eure E-Mails hinein. Wir beantworten heute Zuschauerfragen, Zuhörerfragen, indem wir Zuhörer-Mails beantworten. So.
An...
Ah, Halleluja. Stimmt
Podcast,
das? Ja. @gmail.com. Es ist die Osteroktave. Ihr erinnert euch der letzten Folge. Ich habe gesagt, eine Woche hart Party machen und auch diese Woche hart Party geht nicht spurlos an mir vorüber.
Ja, und für alle Leute, die uns kennen, die wir liebevoll die Lujas nennen, wisst ihr, nachdem wir so geschickt eingestiegen sind in die Folge, so gelenk, folgt etwas, was in der vergangenen Folge vielleicht etwas ungelenk war oder auch ungenau, das wir dann eben nachschärfen in etwas, das man salopp Hausmeistertätigkeit nennt, aber weil wir eben hier im kirchlichen Sujet sind, sind das bei uns die
Miesner-Tätigkeiten.
Simon, du sprachst vom Emausgang in der letzten Folge, den würden wir aus der Apostelgeschichte kennen. Da ist die Frage, hast du eine andere Apostelgeschichte als ich in der Bibel?
Ja, also es blieb dann etwas in der Unschärfe, das ist natürlich im Lukas-Evangelium. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, man spricht da auch vom lukanischen Doppelwerk. Lukas hat sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte geschrieben. Von daher blieb ich beim richtigen Autor, aber beim falschen Werk. Es ist im Lukas-Evangelium.
Dann etwas, worüber auch wir gerade eben geredet haben. Wir befinden uns in der sogenannten Osteroktav. Das heißt, die ersten 8 Tage nach Ostern, also sprich Ostersonntag, Ostermontag, Osterdienstag, Ostermittwoch, Osterdonnerstag, Osterfreitag und dann erst Ostersamstag und dann der weiße Sonntag. An diesem Osterfreitag gilt etwas nicht, was du hattest behauptet. Es gilt an jedem Freitag in der Woche, an jedem Freitag im Jahr, an jeder Woche im Jahr und in jedem Jahr eures Lebens würde am Freitag das Abstinenzgebot gelten. Das heißt, dass man dort sich fleischfrei ernähren sollte oder ein Ersatzopfer bringen sollte.
Komm, wir waren mit dem Fasten eh so nachgiebig, da müssen wir jetzt schon sagen, muss.
Manche Sachen müssen gemacht werden. Gilt nicht in der Osteroktav.
Gilt nicht in der Osteroktav. Just heute an dem Tag, wo wir aufzeichnen, ist Freitag in der Osteroktav. Und heute Mittag gab es Steak lecker, lecker bei uns. Also Fleisch gilt nicht am Freitag in der Osteroktav, das Abstinenzgebot.
Sehr gut. Also, falls ihr das nachhört und euch jetzt ärgert, nächstes Jahr habt ihr eine neue Chance. Dann hatten wir auch mal etwas geredet, nämlich Osternacht. Ab wann darf die denn stattfinden? Du meintest, kann man mal nachgucken, ob es da offizielle Rubriken gibt. Simon, hast du mal nachgeguckt? Gibt es da offizielle Rubriken?
Ich habe keine Uhrzeit gefunden. Ich habe nur gelesen, wenn die Dunkelheit angebrochen ist, wenn die Nacht begonnen hat. Also es sollte dunkel sein. So steht es in den Rubriken. Aber keine Uhrzeit.
Okay. Insofern um 15 Uhr, als das bei uns die Osternacht stattfand, war auch schon recht dunkel, ehrlicherweise.
Ja, so eine Rubrik ist dann natürlich Deutung. Liegt in Deutungshoheit des Priesters.
Du hast in der letzten Folge außerdem angesprochen, es gibt einen ganzen Osterfestkreis. Nicht nur die Osteroktav, sondern auch einen ganzen Osterfestkreis, den du angesprochen hattest, eben in Folge 14. Was ist genau der Osterfestkreis? Sind das einfach die 50 Tage nach Ostern oder was ist so ein eigener Osterfestkreis?
Das sind die 50 Tage bis Pfingsten, von Ostern bis Pfingsten. Das ist der Osterfestkreis.
Und warum nennt man den so?
Weil man da Osternfeste feiert.
Jetzt war ich tatsächlich überrascht. Sehr gut. Etwas, was wir auch nochmal, zumindest ein bisschen nochmal genauer erläutern möchten, weil das hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, wie ist denn nochmal der genauere Zusammenhang zwischen Ostern und Pessach? Da sind wir vielleicht ein bisschen zu schnell drüber weggegangen in der letzten Folge, Simon.
Also ich sagte in der letzten Folge, beim jüdischen Pessachfest oder Passiafest gedenken die Juden des Auszugs aus Ägypten und im Besonderen an eine Nacht, in der die Juden ein Lamm geschlachtet haben und damit mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestrichen haben und somit geschah ihnen in der Nacht nichts, während die anderen, die das nicht hatten, vom Todesengel kassiert wurden. So würde ich das mal flapsig sagen. Und dieses Fest, das die Juden feiern, wo ihnen nichts passiert ist durch das Blut des Lammes, das fällt zusammen mit der Kreuzigung Jesu. Also Jesus ist da gekreuzigt worden, wo die Juden feiern, dass uns das Blut eines Lammes gerettet hat. Und deswegen hat man ab diesem Moment, auch weil es in Jesaja, in den Gottesknechtsliedern, kann der Dominik gerne mal unten in den Shownotes verknüpfen, bereits davon gesprochen wird, vom Gotteslamm. Und das, eben dieses Gotteslamm, der Sohn Gottes, fällt genau mit diesem Fest zusammen. Deswegen ist er ab da an das wahre Lamm Gottes, das wahre Lamm, durch dessen Blut wir wirklich gerettet werden. Und deswegen ist es auch immer am selben Termin, oder ungefähr am selben Termin, weil sich Ostern, unser Osterfest, im Prinzip ja nach dem Pessachfest richtet und also beides nach diesem Mondkalender richtet, aber ist immer ungefähr um dieselbe Zeit.
Etwas, das mir dann eben just aufgefallen ist, noch als letzter Nachschub hier in diese Mesener Tätigkeiten. Einfach nur als interessante Frage anknüpfend an die vergangene Folge. In der Passion, die da auch gelesen wird, wird dezidiert erwähnt, dass Jesus es schon wusste, dass Judas vom Teufel eingegeben wurde, ihn auszuliefern, ihn zu verraten. So, ich habe mich dann nur gefragt, wenn jetzt Judas gesagt hätte zum Teufel, nein, also die Stärke gehabt hätte, nö, da sehe ich überhaupt keinen Grund, hier den Jesus auszuliefern, würden wir dann gar kein Ostern feiern?
Das ist eine gute Frage. Über diese Frage, was wäre, wenn, ist dieselbe Frage wie, was wäre, wenn Maria zu dem Engel Nein gesagt hätte und sie gar nicht erst den Gottessohn geboren hätte, würden wir dann auch nicht Weihnachten feiern. Da haben sich viele kluge Theologen viele kluge Gedanken gemacht und sind eigentlich zu keinem Ergebnis gekommen. Denn es war irgendwie notwendig, dass er ihn ausliefert. Es heißt, Jesus sagt ja selber auch, das Gesetz muss sich erfüllen. Aber im Letzten kann ich darauf keine abschließende Antwort geben.
Gibt's wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde das trotzdem einfach spannend, weil du natürlich auf der einen Seite sagt man, weiß ich nicht, Judas fast schon heilsnotwendig. Trotzdem aber auch eben die Aussage, es wäre besser, dass derjenige, der den Menschensohn ausgeliefert hat, gar nicht erst geboren worden wäre. Das finde ich ist ein spannender Zwiespalt.
Ja.
Wie du bereits gesagt hast, kluge Theologen haben sich darüber bereits die Köpfe zerbrochen. Und jetzt hat es auch mal in diesem Podcast stattgefunden. So. Dann kommen wir jetzt, um auch mal alle Leute wieder ranzuholen und auch vor allem diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, damit wir die so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Jetzt kommen wir zu etwas, was im Grunde genommen auch fast das Herzstück einer jeden Folge ist und worauf auch wir in der Fastenzeit, in den Folgen, die wir da hatten, derer drei, auch verzichtet haben und wir die ganze Zeit gesagt haben, darauf kulminiert das alles hin. Und zwar nicht zu irgendeinem speziellen Zeitpunkt, nicht zu der Folge, wenn wir sie wieder aufnehmen, wenn Ostern dann vollführt wurde, sondern stellt euch vor, es ist dunkel draußen, es ist ruhig, es ist vielleicht auch kalt, nur das Licht einer Kerze vor euch. Ihr seid in der Kirche, mit Abstand. Und dann passiert es. Und es wird entkorkt.
Der Schluck zum Sonntag.
Der Schluck zum Sonntag ist wieder da, Simon. War das jetzt groß genug angekündigt?
Ja, da bin ich jetzt ehrlicherweise gespannt, was du für ein Getränk hast zum ersten glorreichen Schluck zum Sonntag jetzt in der Osterzeit.
Ja, ich habe einen vorbereitet, wo ich auch sage, im Grunde genommen haben wir darüber geredet und eigentlich hätte er sich in dieser Folge angeboten. Ich habe da hier übrigens so eine kleine Kühltasche. Kann ich mal hier zeigen. Weil wir ja dann doch etwas quatschen, bevor wir da überhaupt rankommen.
Das ist leider wahr, ja.
Und zwar ist es, wir sprachen einmal über das speziell eingebraute Fastenbier. Und dann dachte ich eigentlich, das Gesetz, dass man dann eigentlich sagt, und natürlich trinken wir den jetzt auch, aber natürlich nicht, weil wir ja noch die Fastenzeit ernst nehmen, obwohl wir es nicht muss. Es ist das Fastenbier der Brauerei Erdinger, der Erdinger Picantus.
Oh.
Den habe ich immer vorbereitet, vielschichtig und intensiv, also ein edles Meisterwerk bayerischer Braukunst, dunkle Schokofarbe und die lässt es bereits schon erahnen, dass hier eine anregende Aromenfülle sich drin verbirgt, im Mund, malzbetont, runder Körper, Noten von Pflaumen, dunkle Schokolade, gerne auch so ein kleines bisschen Süßholz, was da so um die Ecke schleicht, prickelnde Kohlensäure, die da so einen frischen Kontrapunkt zusetzt, also einfach samt, weich, lange am Gaumen und gerade als Aperitif ein wunderbarer Auftakt zu einem festlichen Podcast.
Das klingt ja hervorragend und vor allem spannend, was dann gleich in deinem Mund passiert.
Ja, was hast du vorbereitet?
Was hab ich? Du erinnerst dich vielleicht an die Folge 3 bis 5, als ich so mir über mehrere Wochen einen Cocktail zusammengetrunken habe.
Ja.
Kaffeelikör, Sahne und Wodka. Heute habe ich mir gedacht, zur Festtagsfreude mache ich mir das frisch alles. Ich habe hier Limettensaft, ich habe weißen Rum und ich habe Cola. Das ergibt Cuba Libre.
Ah.
Und Cuba Libre, da steckt ja Libre, die Freiheit drin. Und wir sind ja in der Freiheit der Kinder Gottes, gerade jetzt nach Ostern. Von daher mixe ich mir einen Cuba Libre. Liebe Lujas, wenn ihr das nachmachen wollt, nehmt euch ein Glas eurer Wahl. Größe auch egal. Dash Limettensaft, dann weißen Rum nach Geschmack. Kann ruhig gerne auch länger dauern. So, und den Rest des Glases einfach auffüllen mit Cola. Und ihr habt einen Cuba Libre oder etwas Ähnliches.
Wenn da noch Rest ist, ja.
Für die Farbe zumindest ein Spruzer-Cola sollte rein. So, Dominik, ist mir eine Ehre, mal wieder mit dir den Schluck zum Sonntag zu vollführen.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Oh ja. So wie ich es beschrieb, ist es auch.
Ja. Und jeder, der Cuba Libre kennt, weiß, was ich gerade trinke.
Dann haben
ich habe ihn vermisst, muss ich sagen.
Absolut.
Ich habe ihn wirklich vermisst.
Dazu. Es gehört auch mit dazu. Das ja, hast du ja auch gesagt. Ja. Es ist dieses Liebesfasten, dieses Vermissen.
Ja, genau. Gut, schnell weiter, bevor man das genau drüber nachdenkt.
Ja, wie bereits angekündigt von Simon. Und auch ich hatte ja schon mal gesagt, wir haben noch ein Postfach, was gut gefüllt ist mit Fragen. Und tatsächlich heute so ein bisschen eure Fragen und unsere Antworten. Denn wir haben sehr viele Mails von euch bekommen, wo manchmal auch Fragen drin sind, wo wir sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, die eine ganze Folge füllt, aber mehrere solcher Fragen ergeben ja dann eine Folge. Insofern, wenn zur Osterzeit, ist mal Zeit, um über eure Fragen etwas mehr zu sprechen. Deswegen legen wir gleich los mit der ersten E-Mail, die uns erreicht hat, an halleluja.podcast@gmail.com. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, auch gerne mal eine Mail schreiben. Also, legen wir los. Grüß Gott, ihr zwei. Ich habe vor einer Woche euren Podcast entdeckt, weil ich Dominik auf Twitter folge, aufgrund von Possoch klärt.
Gerne mal nachschauen, anschauen auf YouTube übrigens.
Mein YouTube-Format, genau. Das ich auch immer wieder gerne anschaue. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass Dominik was mit Religion am Hut hat. Da ist übrigens die Frage, ist das eigentlich gut oder schlecht? Also ich kenne diesen alten Satz, erzähl nicht ungefragt vom Glauben, aber lebe so, dass man dich danach fragt. Meinst du, ich verstehe mich da in meinem Format?
Jetzt! Ich weiß nicht, wenn du da wieder was erzählst über, wie heißen diese schwarzen Stoffteile schnell nochmal auf den
Morgellons
erzählst, das hat ja jetzt nicht so viel mit Glauben zu tun, sagen wir uns ehrlich.
Deswegen.
Von daher. Gut.
Also wäre ich nie drauf gekommen, dass Dominik was mit Religion am Hut hat. Darum würde mich mal eure persönliche Sicht der Dinge interessieren. Wie glaubt ihr? Beziehungsweise, wie seid ihr damit in den letzten Jahrzehnten so durch euer Leben gekommen?
Jahrzehnten? Was glaubt ihr, wie alt wir sind?
Ja, die letzten 3 Jahrzehnte haben wir schon immer von uns erzählt.
3 Jahrzehnte haben wir.
Ich bin christlich erzogen worden und habe durch die KLJB, also die katholische Landjugendbewegung, die Möglichkeit gehabt, lebendigen Glauben zu erleben und zehre mit meinen knapp 40 Jahren immer noch davon. Ich war schon Oberministrant, Pfarrgemeinderatsvorsitzender und bin immer noch Wortgottesdienstleiter in meiner Pfarrei, habe aber ein wenig die Lust daran verloren. Erstens, weil Glauben für mich ein Gemeinschaftserlebnis ist, was ich zwar in der KLJB gehabt habe, nicht aber in meiner Pfarrei, weil in meinem Alter nicht mehr so viel los ist mit Kirche. Meine Familie will mich wenigstens am Sonntag mal für sich haben, wodurch ich auch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich auch am Sonntag wieder weg bin. Und eins habe ich auch festgestellt. Meine Frau interessiert sich stark für esoterische Themen und ich kann damit gar nichts anfangen. Mit dem Blick auf mich zurück muss ich aber feststellen, dass, wenn man von außen auf die katholische Kirche blickt, hier durchaus Parallelen sind. Dadurch hat sich mein Glauben nicht unbedingt verfestigt. Was mir aber geblieben ist, ist die Liebe zu den Bibeltexten, die Lyrik von Texten aus dem Alten Testament, Kohelet ist mein absolutes Lieblingsbuch, hört man auch selten, und die Grundintention des christlichen Glaubens. Vielleicht kommt auch bald wieder die Phase, wo ich wieder fest an den Gott, wie er laut katholischer Auslegung sein soll, glauben kann. Derzeit fehlt mir aber dafür der Glaube. Ich glaube, es war in der letzten Folge, wo Simon erwähnt hat, dass man im Studium seinen Kinderglauben abgegeben hat. Folge der Endgegner des Dr. Faust. Ist schon ein paar Folgen her, insofern.
Wie es da auch mal in die Mail gekommen ist.
Die Mail liegt schon ein bisschen rum, das ist richtig. Dass man seinen Kinderglauben abgegeben hat. Ich denke, das ist das große Problem vieler Christen, die dies mit 80 Jahren noch nicht geschafft haben. Dies war schon immer so. Heute ist der Kinderglaube der Hauptgrund, dass Leute aus der Kirche austreten. So, dann geht's noch ein bisschen weiter, was er sonst noch alles macht und hört. Können wir uns mal hier sparen. Auf jeden Fall katholische Grüße aus der Nähe von Altötting. Klammer aber schon Gott sei Dank im Erzbistum.
Gott sei Dank im Erzbistum München, meint er, ja, weil da gibt es Wortgottesdienstleiter bei uns, im Bistum Passau gibt es nicht, ja. Wir feiern halt noch nicht die Eucharistie.
Also, im Prinzip ein schönes Glaubenszeugnis, das uns da geschickt wurde.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank erstmal. Genau, das ist auch nicht leicht, sowas zu schreiben oder auch zuzugeben, habe ich immer noch den Eindruck. Insofern herzlichen Dank.
Ja.
Für uns eben die wichtige Frage, wie glaubt ihr? Simon, wie glaubst du und wie bist du in den letzten Jahrzehnten deines Lebens damit zurechtgekommen?
Ja, da fange ich am besten an mit einem religiösen Erlebnis, würde ich es vielleicht nennen, wo ich überhaupt richtig zum Glauben gefunden habe. Und das ist insofern interessant, weil ich irgendwie sowas Ähnliches letzte Woche wieder hatte. Ich habe dir geschrieben, Dominik, privat, dass die Osterliturgie, die K- und Osterliturgie, das sogenannte Triduum Sacrum, ihr wisst es, hört es gerne nach, alle Folgen.
In der letzten Folge haben wir aber darüber ausführlich geredet.
Dass ich dort beim Bischof war, bei Bischof Oster im Dom, und das eine wunderschöne Liturgie war. Ich habe dir sogar mal, und das habe ich noch nie gemacht, eine Predigt weitergeleitet, weil ich die so gut fand. Also die Karfreitagspredigt, meine ich, von Bischof Stefan Oster, die ist auf YouTube auch noch abrufbar. Also eine wunderschöne Liturgie im Dom zu Passau gehabt. Und wirklich eine Liturgie, wo ich dir dann auch geschrieben habe, ich hatte am Karfreitag mal wieder so ein Bedürfnis, den Herrn zu empfangen. Wirklich eine Sehnsucht nach dem Leib des Herrn, wie ich schon lange nicht mehr hatte. Und so komme ich zu dem, wie habe ich überhaupt zum Glauben gefunden. Ich war 18 oder 19, das weiß ich leider nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war 19. Es war ein Dienstagabend, 18 Uhr, im Münster St. Johannes in Neumarkt in der Oberpfalz, wo ich eigentlich her bin, liebe Lujas. 18 Uhr Dienstagabend, es war eine Abendmesse mit dem damaligen Kaplan. Und ich wurde da eingeladen, von einem Mitschüler einfach mal in die Messe zu kommen. Und die war nämlich ein bisschen anders, die war auf Latein. Und da sollte ich einfach mal kommen. Und er hat gesagt, ja, das ist im Prinzip genau die gleiche Messe, ist es ja auch, nur eben halt anders, ja, auf Latein. Und ja, und ich habe mich dann in die letzte Bank gesetzt, wie das so ist. In der Kirche füllt man ja das von hinten auf. Ich setze mich also in die letzte Bank. Verstehe nichts. Ich kannte zum damaligen Zeitpunkt kein Wort Latein, habe kein Wort verstanden. Und bei der Wandlung sind ja diese Glockenzeichen. Da klingelt der Ministrant mit den Glocken. Und just in diesem Moment, wo ich dieses Glockenzeichen höre, ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht hingeschaut, keine Ahnung warum, habe es nur gehört. Just in diesem Moment trifft's mich. Es trifft mich. Ich war auf einmal irgendwie geplättet, ich war fertig, weil ich meinte plötzlich verstanden zu haben, was da am Altar passiert. Ich meinte plötzlich, also mir war plötzlich klar, ja, das ist ja wirklich der Leib des Herrn, der jetzt da ist. Und das ist echt und das stimmt alles.
Und ich würde sagen, ich habe da den Herrn kennengelernt, den Herrn getroffen, bin dem Herrn begegnet in dieser heiligen Messe, in dieser Eucharistiefeier. Und er hat mich sich ein bisschen sehen lassen. Und daraus habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, ich muss Theologie studieren oder Religionspädagogik, zum damaligen Zeitpunkt war das noch, aber auf jeden Fall in die Richtung Religion gehen. Vorher wollte ich eher was mit Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften machen, hatte ich mir so gedacht. Total spannend. Und seitdem zehre ich auch etwas von diesem Erlebnis im Glauben und habe die Eucharistie auch für mich so auserkoren als etwas, das muss was Zentrales sein, wenn du dort den Herrn so erleben kannst. Großartig. Und da denke ich jetzt in letzter Zeit auch öfter dran, mit Dominiks Zitat, selbst liegend die Mundkommunion zu empfangen, ist noch zu unwürdig. Ja, du lachst jetzt, Dominik. Aber weißt du, wenn du dieser Moment da, also das ist eigentlich ist es wahr. Es ist der Leib unseres Herrn und Gottes, durch den alles erschaffen wurde. Und auch den liegend zu empfangen, ist eigentlich noch zu unwürdig. Und trotzdem, wie geil ist es, ihn empfangen zu dürfen. Hammer. So hat es angefangen bei mir, davon zehre ich seit meinem 19. Lebensjahr. Vorher war ich auch Ministrant und in Jugendverbänden und so, aber da hatte ich Gottesbeziehung. Seitdem habe ich eine Gottesbeziehung, würde ich sagen. Und seitdem ist es geil.
Sehr schön, Simon. Also das ist wirklich mal ein Zeugnis, das wird gleich noch viel spannender. Du wirst gleich merken, warum. Ich kenne diese Geschichte auch nicht. Ich habe das auch zum ersten Mal gehört.
Haben wir da nie drüber gesprochen?
Haben wir nie drüber geredet, Simon, weil wir häufig ja denken, könnte auch was für ein Podcast sein, reden wir lieber nicht privat.
Und das seit wir uns kennen, seit 2009.
Weil ich hab ja schon mal so ein paar Andeutungen gemacht, wie ich sozusagen zum Glauben gekommen bin, dass ich ja nicht immer katholisch war. Also evangelisch, getauft. Also im Grunde genommen so eine ganz klassische evangelische Sozialisation. Das heißt, getauft, konfirmiert und dann nie wieder was mit der Kirche am Hut gehabt. Und irgendwann dann, als ich so um die Abiturszeit rum stand, hatte ich mich aber tatsächlich die Frage gestellt, auf die ich dann eben keine zufriedenstellende Antwort bekam, ist denn dann eigentlich mehr am Leben, außer zu sagen, naja, du hast halt Arbeit, du hast ein bisschen Geld und dann hast halt mal ein Haus, dann kommt eine Frau. So, wo ich sage, gibt es denn eigentlich noch mehr? Das muss ja reichen. Mir war das ein bisschen zu wenig, weil ich auch sage, dass da, also das ist ja auch Sachen, die man entweder vielleicht gar nicht hat oder deren man auch relativ zügig verlustig gehen kann. Und wenn ich sage, wenn du Geld hast, geht's dir gut. Und dann hast du kein Geld mehr, dann ist einfach irgendwie auch schlecht. Deswegen habe ich dann in der Zeit wieder gesucht, okay, dann besinnst du dich mal auf diese Wurzeln, die du ja hast. Und habe mich dann eben intensiver auch auseinandergesetzt eben mit dem evangelischen Glauben und habe auch einfach angefangen, Sachen zu lesen von den Anfängen. Also was hat Luther eigentlich damals gewollt? Was hat Luther damals eigentlich gesagt? Wie hat Luther diese Geschichte eigentlich so gesehen? Was waren seine Kritikpunkte daran? Bin dann auch wirklich eifrig und gut und gerne in meine evangelische Gemeinde gegangen und habe gesagt, ich möchte mich gerne mehr engagieren. Und dann hat der Pfarrer, wo ich im Ort war, gesagt, ja, wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo wir so junge Leute hier einsetzen können. Geh mal in den Nachbarort, der Pfarrer weiß vielleicht mehr. Auch schon bezeichnend. Der sagt, oh, da ist einer, der will sie engagieren. Ja, keine Ahnung wo, du siehst ja selber, hier ist alles tot. Geh doch mal irgendwie in eine andere Pfarrei, wo mehr los ist. Da war dann auch mehr los, der hatte auch eine Jugendarbeit, da war ich dann auch in der Kirchenband und alles und so fort. Und ich habe mit dem Pfarrer auch regelmäßig Gespräche geführt, wo ich dann zum Beispiel auch gefragt habe, hey, ich merke zum Beispiel, dass für mich persönlich Abendmahl in der evangelischen Kirche wichtig ist. Und so wie ich die Schriften von Luther sehe, war das auch für Luther sehr wichtig. Und da, dass wir in der evangelischen Kirche nur zwei Sakramente haben und ein sakramentales Zeichen, also einmal die Taufe und einmal das Abendmahl. Das sakramentale Zeichen ist die Beichte. Gibt es auch in der evangelischen Kirche. Weiß bloß keiner. Sage ich, wenn wir schon nicht sieben haben, sondern nur so zweieinhalb, warum feiern wir dann das Abendmahl so selten? Also wirklich solche herausfordernden Fragen für den Pfarrer auch gestellt, der mir auch sagte, eigentlich genau wegen Leute wie mir ist er auch Pfarrer geworden, weil der da auch wirklich selber sich bessere Antworten auch wieder überlegen muss. Außer halt, naja, es dauert halt so lang. Ne? Dann sage ich, naja gut, so ein evangelischer Gottesdienst, du kommst rein, du siehst vom Eingangslied die Strophen 1 bis 17 und dann nochmal die Strophen 48 bis 104. Das kann man ja vielleicht nochmal kürzen, dann hätte man vielleicht auch mehr Zeit. Ich meine, in der katholischen Kirche, da passiert es ja auch jeden Sonntag oder in jedem Gottesdienst viel mehr. Da sagt man ja auch nicht, das dauert dann immer so lang. Also und so weiter und so fort. Also ich stieß aber irgendwann eben an die Grenze zu sagen, ich kriege hier nicht mehr das, worauf ich eigentlich Bock habe. Und dann war es so, und deswegen wird es jetzt spannend, Simon. Dann war es so, dass ich in einer katholischen Messe war, werktags, abends. Und ich kannte kaum mehr noch irgendwas von katholischem Gottesdienst, weil das irgendwann mal hat man es im Religionsunterricht halt erzählt, so sieht ein Gottesdienst bei den Katholen aus, aber keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Und dieser Gottesdienst war auf Polnisch. Eine Sprache, die ich nicht verstand. Und zwar nicht nur im Ansatz, sondern wirklich beiwohnend einer Messe, wo ich nicht wusste, ah ja, okay, ich weiß auf Deutsch, was passiert, sondern gar nichts. Und trotzdem hatte ich, wie du es beschrieben hast, dieses Gefühl, Alter, hier muss was Fantastisches passieren. Das ist ja so unfassbar geil, was hier gerade stattfindet, was mich sozusagen emotional fast ergriffen hat, weil ich es ja allein rational nicht begreifen konnte, weil ich es ja gar nicht verstanden habe. Und so fing das an, dass ich gedacht habe, vielleicht ist die katholische Kirche was für mich. Und war dann aber auch wirklich so, ich glaube, Gott ruft mich in die katholische Kirche. Irgendwann wird dann, weil man natürlich auch denkt, ah, weiß ich nicht, ist, das ist ja vielleicht ein Schritt, das soll man sich natürlich auch gut überlegen. Und ist natürlich schon auch so, dass man sagt, ja, der Einzige in der Familie, der jetzt der evangelischen Kirche den Rücken kehrt, was heißt das dann für den Rest der Familie? Ist das dann alles Scheiße, was die machen und gemacht haben? Irgendwann war es dann aber so, dass aus aufgeschobenen Gehorsam ungehorsam wird. Und das konnte ich dann nicht mehr von mir verantworten. Und deswegen bin ich jetzt eben so gut katholisch, weil da natürlich immer noch dieser Konvertiteneifer dann noch in einem lodert und brennt. Aber gerade deshalb, Simon, es ist so spannend, dass wir beide im Grunde genommen dasselbe Erweckungserlebnis haben.
Irgendwie schon, ne? Und dass wir einen Podcast machen müssen, um uns das gegenseitig zu erzählen. Das ist ja noch viel spannender. Das ist ja aber echt krass. Beide in der Messe. Ihr seht mal, liebe Louis, wie hammer die Messe ist.
Das ist schon eine geile Message.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte damals schon viele Fragen. Ich habe damals ganz viel nicht verstanden, was die katholische Kirche lehrt, gerade in Bezug auf Sexualmoral. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, die katholische Kirche spinnt die. Nach diesem Erlebnis waren diese Fragen alle nicht mehr wichtig, weil nur noch Christus wichtig war. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Nur noch er. Und diese Fragen sind nicht nur in den Hintergrund gerückt. Ich fand dann irgendwann, wie sie wieder da waren, auch die Position logisch der katholischen Kirche. Darum, finde ich, geht es im Glauben. Einfach Christus, er ist es. Und dann treten solche, dieser ganze synodale Weg jetzt auch. Ich will das fast nicht aufmachen, gell? Aber das sind alles Fragen, die sind irgendwie, wenn du gerade richtig drin steckst, im Glauben, in der Nachfolge, sind das sekundäre, tertiäre Fragen.
Es ist der alte Satz, wenn du Christus an die Nummer 1 setzt, sind alle anderen Sachen automatisch auch an der richtigen Stelle.
Ja.
Und so wie dieser Luja auch geschrieben hat, natürlich hängt vieles auch davon ab, was für Erlebnisse, was für Erfahrungen man hat. Wenn man sein Leben lang nur langweilige oder schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Kirche, woher soll man dann ein positives Bild haben? Aber jetzt speziell, wenn wir gefragt werden, wir finden es geil.
Ja.
Und das hatten wir schon mal in ein paar anderen Stellen dieses Podcasts auch gesagt, es ist auch einfach sinnhafter, es macht mehr Spaß, das Leben aus dem Glauben heraus ist ein geileres, ist ja unsere feste Überzeugung.
So ist es, genau so ist es, Dominik. Darauf würde ich sagen, fällt mir doch etwas ein.
Was fällt dir ein, Simon?
Darauf könnte man doch eigentlich anstoßen.
Meinst du nochmal?
Meinst du? Du
hast ja schon gesagt, das ist natürlich richtig, dass man sagt, Ostern, die ersten 8 Tage danach, in denen wir uns noch befinden, da muss man richtig krachen lassen. Ach komm, Simon, wieder. Machen wir. Nochmal.
Machen wir.
Der Schluck zum Sonntag.
Und zwar, Dominik, ich habe mir gedacht, wenn wir es noch weiter krachen lassen, wir haben ja das letzte Mal über die Ostereier gesprochen, wir sind in der Osteroktav, was passt da besser als ein Eierlikör. Und zwar in einem Original, so einem Becher mit Schokolade innen.
Mit so einem Schokobecher drin. Ach, das ist aber sweet.
Das ist aber, da hole ich mir jetzt ein Eierlikör. Was gibt's bei dir noch?
Bei mir gibt es ein Getränk, was bei mir traditionellerweise das letzte Getränk ist, was ich vor Aschermittwoch trinke. Und dann eben 40 Tage nichts mehr. Oder weil ich die Sonntage mitnehme, 46 Tage nichts mehr. Und das ist häufig auch dann das erste Getränk, was ich danach wieder zu mir nehme.
Champagner.
Nein, es ist kein Champagner. Es ist ein Johnny Walker Blue Label.
Blue Label, das höre ich ja zum ersten Mal. Aber ich bin ja auch kein versierter Black- oder Red Label-Trinker.
Genau, Johnny Walker, die meisten werden den Red- oder den Black-Label kennen und werden denken, oh, das ist alles so Quatsch. Ist es nicht. Es ist ein Blended Scotch Whisky, das heißt, blended, das englische Wort für Verschnitt. Verschnitt halt hat im Deutschen immer so was Pejoratives, dass du denkst, das ist irgendwie aus dem Schlechten zusammengemischt.
Bedeutet was hat aber, das ein
Sag etwas mal, etwas
das sagt mir gar nichts. Erklär mir mal das Wort.
Das klingt halt nicht so gut, so könnte man es auch sagen.
Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit für die Schlücke.
Ja, sehr Sonntag. Gut, sehr gut. Also, Blue Label, Johnny Walker, der legendärste Whisky eben aus dem Hause Johnny Walker. Bis zu 50 Jahre alte Malt Whiskys darin in einem Blend vereint. Das heißt, so aufeinander abgestimmt und zusammen vermengt, dass es daraus einfach unvergleichlich Aroma von Rosinen, Sherry, Bitterschokolade, Eichenholz und so ein kleines bisschen Rauch. Einfach herrlich. Dann Simon, Prosit.
Cheers.
Beflügelt durch diesen zweiten Schluck zum Sonntag in dieser Folge, steigen wir ein mit Frage Nummer 2. Oder machen wir Frage 2 weiter, so viel mehr. Hallo, ihr beiden Hallelujahs. Es ist auch schön, dass man uns so nennt. Aber gut. Hallo, ihr beiden Hallelujahs.
Ist doch klar, wenn unsere Zuhörer die Lujas sind, wer sollen dann wir sein?
Die zwei Stimmen.
Die zwei Stimmen.
Zwei Stimmen für ein Halleluja.
Die zwei Stimmen. Die Hallelujahs. Das finde ich gut. Macht weiter so. Wir sind die Hallelujahs. Ihr seid die Lujas.
Gut. Hallo, ihr beiden Hallelujahs. Im Podcast der Pfarrerstöchter wurde vor kurzem eine Bibelstelle vorgetragen, in der Moses erklärt, wie Gott ihm erklärte, wie der Mensch seine Notdurft zu verrichten hat. Wie sind solche Bibelstellen zu werten? Ist es Gott, interessiert es Gott tatsächlich, wie wir uns erleichtern?
Die meint also, die Bibelstelle also, aus Deuteronomium.
Also ich erzähle erstmal, die Pfarrerstöchter ist unter Pfarrerstöchtern, Zeit online oder Zeit, der Podcast von der Zeitung Die Zeit. Grüße bitte. Gar nicht mal so schlechter Podcast, muss man an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Gar nicht mal so schlechter Podcast. So, aber da eben wurde erzählt aus dem 5. Buch Mose.
Deuteronomium, 5. Buch Mose ist lutherische Zählweise, die legen wir ab. Ich hab doch schon leicht ein Sitzen, ne?
Ja, ich muss ganz ehrlicherweise auch sagen, man trainiert ja sich auch so ein bisschen.
Was ab in der Fastenzeit.
Den Pegel auch wieder runter, ne?
Ja.
So, also, das 5. Deuteronomium.
Und wenn ich das 5.
Deuteronomium. Deuteronomium, das 5. Buch Mose.
Wie heißt was das wir Buch?
Deuteronomium. Das Gut. 5. Buch Mose.
Also, Deuteronomium, Kapitel 23, Vers 14. Dominik, kannst du uns das schnell vorlesen?
Also, da geht es um die Reinheit des Heerlagers, ist so dieser Abschnitt umschrieben. Ich lese es mal ab 13 vor. Du sollst im Vorgelände des Lagers eine Ecke haben, wo du austreten kannst. In deinem Gepäck sollst du eine Schaufel haben. Und wenn du dich draußen hinhocken willst, dann grab damit ein Loch und nachher deck deine Notdurft wieder zu. So, Simon. Heißt also, Gott sagt so nicht anders und wir machen es falsch seit Tausenden von Jahren, oder?
Könnte man jetzt erstmal meinen. Du hast dir aber Gott sei Dank schon unaufgeforderterweise, aber natürlich korrekterweise, den Kontext mit angegeben. Und der ist gerade da nicht unwichtig oder der ist nie unwichtig. Die Bibel ist ja ein Buch, die Bibel, das berichtet über die Geschichte des Volkes Gottes mit Gott, aber ist nicht selbst das Wort Gottes. Wort Gottes ist Jesus Christus. Das heißt, es bedarf der Auslegung. Was wir hier erstmal sehen an der Stelle ist, Gott sorgt sich um sein Volk, selbst in den kleinsten Dingen, dass die keinen Mist machen, so könnte man sagen, nicht wahr? Und wie wir damit umgehen, und du erinnerst, wirst du dich gleich erinnern an das, was ich immer sage, Dominik, das zeigt uns im Prinzip die Tradition, wie man mit solchen Stellen umgeht, wie wurde das verstanden, auch direkt nach dieser Situation zum Beispiel. Wie sind die Juden umgegangen mit dieser Stelle, mit diesem Auftrag nach der Situation des Heereslagers? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und daran können wir sehen, wie so eine Stelle gut ausgelegt werden kann. Deswegen ist ja auch immer Schrift und Tradition beides wichtig. Und da sehen wir eben, dass das keine Stelle ist, wo man sagen kann, wir müssen heute eigentlich auch noch mit der Schaufel vors Haus gehen oder aus der Stadt raus, sondern der Herr hat sich gesorgt um sein Volk in jeder Situation und gibt auch manchmal situationsabhängig Weisungen, die aber nur für die Situation gelten. Und das kann man eben gerade am Kontext erkennen und an der Tradition.
Also im Prinzip, ja, Gott interessiert sich dafür, wie wir unsere Notdurft verrichten in dieser einen speziellen Situation.
Ja, vielleicht auch immer, aber aktuell sagt er, okay, das haben die Leute selber im Griff.
Sehr gut. Kein Grund, da nochmal einzugreifen.
Ja.
Ja, damit ist auch diese Frage, siehst du, das wäre eine kurze Folge gewesen, wäre das eine ganze Folge
Ganz
gewesen.
Genau. Du, Dominik, du wirst es nicht glauben, aber mein Eierlikör ist schon leer.
Ist das denn die Möglichkeit?
Ja,
ist es wirklich? Ich habe noch einen Schluck drin, aber dir zuliebe trinke ich den auch zügig, wobei der Blue Label natürlich ein sogenannter Sipping Whisky ist und keiner, den man einfach so runterkippt. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Weil Ostern ist und wir hart Party machen, brauchen wir noch einmal.
Der Schluck zum Sonntag.
Was hast du denn als dritten Schluck zum Sonntag?
Ich habe mir gedacht, nach einmal etwas, was die Freiheit der Kinder Gottes beruft, was das Österliche mit dem Eierlikör nimmt, einfach mal etwas Bayerisches wieder, um das Ganze wieder auf Grund und Boden zu bringen. Einfach ein Bier.
Bayreuther Hell.
Ganz genau, auf Empfehlung von meinem Bruder. Grüße bitte. Wir nehmen übrigens auch die Kisten gerne an, wenn du uns welche schicken willst. Zum Schluck zum Sonntag ganz allgemein.
Ja, dann machen wir hinterher noch den Aufruf, dass die Leute uns was schicken sollen. Ich habe, Simon, du kennst es vielleicht, andere vielleicht von meinem Little Instagram-Game. Ich habe ja daheim so eine Bar, die so im Fenster an so einer goldenen Säule steht. Und da stehen zwei Karaffen drauf, wo immer mal wieder ein anderer Whisky rein karaffiert wird. Und der wird hin und wieder gerne von mir dann natürlich genommen, gerade wenn man so einen Sundowner braucht. So, und ich habe für diese eine Karaffe, die war leer, just zu Beginn der Fastenzeit. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Sinnbild. Kurz vor Ende der Fastenzeit habe ich dann diese Karaffe gefüllt mit einem Whisky, den ich jetzt nach Ende der Fastenzeit natürlich gerne aus dieser Karaffe herausnehmen kann. Und es ist ein Bullet Bourbon, und zwar der 10-Year-Old. Hat man vielleicht schon mal gesehen, das ist so eine Flasche, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Feldflasche von Soldaten. Daran ist sie auch angelehnt, von amerikanischen Soldaten, denn Bullet Bourbon, logischerweise ein amerikanischer Whisky, 10 Jahre alt, gereift in ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Und eben dafür bekannt, dass das einen sehr hohen Roggenanteil hat. Ein Rye Whisky, ein Rye Bourbon, die ich besonders gerne mag. Heute aus der Karaffe. Simon, Prosit.
Prosit.
Stößt du damit Plastik eigentlich?
Ja, so hört sich das an, aber ich glaube, ich dämpfe das Glas nur so. Ich probiere es nochmal. Nee.
Ist eigentlich auch schön, dass die Leute uns in dieser Folge hauptsächlich Folgendes machen hören. So ein bisschen auch so eine ASMR-Folge.
ASMR?
Das ist die Abkürzung für Leute machen so leise Geräusche vom Mikrofon. Es heißt Audio Stimulating Multi-Resonance.
Du kannst mir alles erzählen, ich kann kein Englisch.
Ja, das ist so, wenn man so sagt.
ja, okay. Danke.
Das ist ASMR. Servus Simon, hallo Dominik. Habe eben die erste Folge gehört, oh, da siehst du mal, wie alt diese Frage ist. Habe eben die erste Folge gehört und fand sie echt unterhaltsam. Auch die Dauer von circa 30 Minuten passt super in den Alltag. Habe nämlich parallel zum Hören die Küche sauber gemacht. Mir fiel dann ein und mich würde interessieren, wie reflektiert ihr das besprechen würdet? Kirche und Politik. Nur mal so als spontane Idee, beste Grüße. Simon. Wie politisch sollte die Kirche sein? Also, gibt ja, also, ja, Simon. Simon, oder auch, wie politisch sollte die Kirche sein? So könnte ich die Frage auch formulieren. Oder ich formuliere die Frage so. Wie politisch, Simon, sollte die Kirche sein?
Wo ist der Unterschied zu den vorher? Aber gut. Also, wir tun jetzt einfach so, du hast die Frage nur ein einziges Mal gestellt, der Rest ist weg und ich antworte. Das ist eine gute Frage, Dominik. Die Kirche gehört zur Gesellschaft und bringt sich auch und sollte sich auch in der Gesellschaft einbringen. Zumal es in der Schrift etwas gibt, was zunächst mal aber auch etwas einordnet. Ich sage jetzt mal Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1.
Kommt in die Shownotes.
Wo es eben heißt, sinngemäß alle Obrigkeit stammt von Gott. Und man soll auch die Obrigkeit anerkennen. Das heißt, erstmal auch alle, die in der Kirche sind, sollen die staatliche Gewalt anerkennen und nicht sich nur gegen sie auflehnen. Und es gibt Stellen, zum Beispiel im Katechismus der katholischen Kirche, wer nachlesen möchte, Artikel 9, Person und Gesellschaft, also ab 1878. Und da steht es eben im Besonderen auf 1882. Manche Gesellschaften entsprechen unmittelbar der Natur des Menschen. Sie sind für ihn notwendig. Um die Beteiligung möglichst vieler am gesellschaftlichen Leben zu fördern, ist die Schaffung von Verbänden, Vereinigungen, Einrichtungen mit wirtschaftlicher, kultureller, unterhaltender, sportlicher, beruflicher und politischer Zielsetzung sowohl im nationalen wie auch auf Weltebene zu fördern. Also die Kirche sagt zunächst mal, politische Vereinigungen, um deine Frage konkret, die sind zu fördern. Wir brauchen Politik, wir brauchen das und grundsätzlich sollen wir uns darin auch engagieren. wie politisch darf die Kirche sein? Wir dürfen uns engagieren. Und gerade in den ureigensten Themen der Kirche, Glaube natürlich, aber auch Lebensschutz, tut die Kirche das auch und wird sie sich auch immer einbringen. Weil sie sagt, wie auch Papst Franziskus es immer sagt, die Schwächsten und Allerschwächsten haben keine Lobbygruppe, keine starke Lobbygruppe. Die müssen wir sein. Da müssen wir uns einsetzen. Wir müssen uns für den Lebensschutz einsetzen, weil jedes Leben von Gott kommt. So, also die Kirche setzt sich ein. Es gibt in der Theologie auch eine Richtung, das nennt sich die christliche Sozialethik, die beschäftigt sich eben mit dem sozialen Miteinander aus christlicher Sicht. Also von daher Kirche und Politik, Kirche soll auf die Politik durchaus Einfluss nehmen, aber im CIC, also im kirchlichen Gesetzbuch, Kanon 285 steht auch, Moment, ich lese es vor, Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secum ferunt, clerici assumere vitantur. Und somit denke ich, ist alles gesagt.
Der Schluck zum Sonntag.
Dominik, ich muss dir sagen, ich habe schon wieder Durst.
Zu Recht, es ist Ostern, es ist schon wieder eingeläutet worden, der Schluck zum Sonntag, die Liebste. Und vielleicht auch mal ganz kurz zur Erklärung, wir machen das nicht einfach, weil es witzig ist, sondern weil wir eben 3 Folgen hatten, die in der Fastenzeit stattgefunden haben, wo wir uns den Schluck zum Sonntag eben weggefastet haben. Die werden jetzt sozusagen nachgeholt, plus natürlich den einen Schluck zum Sonntag, der für die heutige Osterfolge ist. So.
Und weil Christus auferstanden ist. Halleluja.
Halleluja. Simon, was hast du jetzt als Schluck zum Sonntag?
Ja, jetzt als flankierende Maßnahme sozusagen, habe ich mir gedacht, 14 Obstler.
Waren wir gleich über die 14 Nothelfer sprechen. So.
Nein, ich habe mir gedacht, jetzt als flankierende Maßnahme wieder etwas aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, aus Hauzenberg, einen Gin vom Penninger.
Ach, sehr gut.
Dominik, was trinkst du denn?
Ja, jetzt ist dieser Schluck zum Sonntag rangebrochen, der für Ostern ist und du hattest schon so eine Ahnung, Simon.
Champagner.
Du hattest schon so eine Ahnung. Jetzt ist es eine Assemblage von 20% Chardonnay, 70% Pinot Noir und 10% Pinot Meunier, der einen hellgelben Champagner mit leicht grünen Reflexen und einer deutlichen Perlage hervorzaubert, den man auch so öffnet, weil das eine kleine Flasche ist. Vive le Schraubverschluss hatten wir schon ein paar Mal. Ein Heizig Monoble Blue Top. In diesem Sinne, Simon, frohe Ostern.
Ich nehme wieder meine Plastikgläser.
Ja.
Jetzt war es besser. So.
Er schmeckt fruchtig nach Maracuja, Orange, Pfirsich, Apfel und Birne.
Liebe Louis, das liest er ab.
Ja, aber ich habe es wenigstens vorbereitet, Simon. Das ist der Unterschied. Ich hab wenigstens was zum Ablesen.
Ich habe auch was zum Ablesen. Aber bei mir ist es halt inhaltlich zu unserem Podcast und nicht zu den Getränken. Wurscht.
Wir haben noch eine Frage, Simon. Da müssen wir Schluss machen. Hallo, ihr Lieben. Paulus fiel vom Pferd und hatte eine Jesuserscheinung, die ihn sogar zum Apostel qualifizierte. Wenn mir dies heute passierte, wie würde die Kirche reagieren? Immerhin hat es Paulus in die Bibel geschafft. Ja, Simon, wie würde das heute passieren, wenn einer sagt, mir ist Jesus erschienen? Da würde man ja wahrscheinlich eher denken, ja, da sollen wir mal die Leute mit den weißen Jacken schicken oder was los. Also, aber es gibt ja tatsächlich auch Erscheinungsorte, aber Wallfahrtsorte, die deshalb Wallfahrtsorte sind, weil dort Leute gesagt haben, mir ist Maria oder Jesus oder irgendein Heiliger erschienen. Also zweimal rausgegriffen, Lourdes wird vielen ein Begriff sein, nicht nur als Tochter von Madonna, sondern eben als Wallfahrtsort in Frankreich, Fatima in Portugal. Was muss sozusagen passieren, damit er die Kirche auch sagt, jo, das stimmt, das ist gut?
Also zunächst mal, wenn du so ein Erlebnis hast, das sagst, mir ist ja wirklich erschienen und hat mir Aufträge gegeben oder so, dass ich was machen soll oder an die Kirche weiterzugeben, dann wirst du das vermutlich tun, an die Kirche weitergeben und dann hat eigentlich die zuständige Autorität, der Bischof im Normalfall, das Ganze zu prüfen. Das heißt, bei Heilungen, nehmen wir mal Lourdes als Beispiel, ist jegliche naturwissenschaftliche Erklärung ausgeschlossen. Und dann kann es als Wunder zum Beispiel anerkannt werden. In Lourdes, nur als Beispiel, es hat circa 7000 Heilungen gegeben, aber nur 70 sind anerkannt als Wunder. Weil die anderen könnte man auch naturwissenschaftlich erklären, während man 70 nicht naturwissenschaftlich erklären kann. Also 70 sind als Wunder anerkannt in Lourdes. Und darum geht es immer, dass etwas eben nicht naturwissenschaftlich erklärt werden kann. Dann kann es als Wunder anerkannt werden. Wenn du eine Erscheinung hast, wo irgendwas sagt, nehmen wir mal die Fatima-Kinder, die du als Beispiel genannt hast, haben die Wissen, das die nicht haben können zum Beispiel? Und woher haben die das Wissen? Widersprechen sie sich? Also da nimmt man klassisch, wie ein Polizist, geht man daran, wie ein guter Polizist bestenfalls, und untersucht das Ganze. Widersprüche, können die das wissen? Benutzen die Wörter, die die vielleicht gar nicht kennen könnten? Sprachen, die die nicht kennen? Das wird alles überprüft. Dann wird natürlich auch geschaut, der Dogmatiker, ist es widerspruchsfrei mit der Lehre? Gott widerspricht sich nicht selbst. Und dann kann es aufgenommen werden in... Also kann es gesagt werden, ja, das ist tatsächlich eine Erscheinung oder nee, das...
So, damit man jemanden ja anerkennen kann als Seligen oder als Heiligen. Was eigentlich der Unterschied? Selig ist, der ist noch nicht ganz so heilig wie ein Heiliger?
Genau, im Prinzip ja. Es gibt zwei Stufen zum Heiligen, also den Seligen und den Heiligen. Ein Heiliger muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel zwei anerkannte Wunder, ein Seliger nur eins und so weiter.
Okay, anerkannte Wunder. Das heißt, es muss ja nachgewiesen werden, weil der und der für mich gebetet hat, bin ich wundersam geheilt worden, und das kann die Medizin nicht anders erklären, außer, ja, vielleicht liegt es daran, dass der für dich gebetet hat. Oder so ist das?
Grundsätzlich, also es muss kein medizinisches Wunder sein, es kann auch anders sein. Ein eucharistisches Wunder, dass bei ihm in der Messe was passiert ist, was Besonderes oder so. Dass sich tatsächlich die Hostie in Fleisch verwandelt hat oder so, ja. Aber mit seiner Mitwirkung ein Wunder, ja.
Und das passiert auch heute noch, dass da Sachen
anerkannt werden. Das passiert auch heute noch, genau.
Ich glaube, dass tatsächlich die Frage, was sind so Wallfahrtsorte und was steckt dahinter, ist vielleicht auch nochmal eine größere Folge, eine eigene Folge. Aber tatsächlich jetzt für den Luja die Frage wichtig, wenn ich jetzt eine Erscheinung habe, dann steht eigentlich dem nichts entgegen, dass das anerkannt werden könnte.
Genau, die zuständige Autorität. Erstmal weitergehen, das heißt erst der Pfarrer, dann der Bischof und am Schluss dann Rom, der Papst.
In diesem Sinne, Simon, es war mir eine österliche Freude, sondersgleichen. Ich habe, glaube ich, selten einen Podcast so
verlacht wie diesen.
So beseelt aufgenommen wie diesen.
Das stimmt auch.
In diesem Sinne, liebe Lujas, vielen herzlichen Dank. Ohne euch wäre dieser Podcast doof, weil wir keine Fragen hätten, wie zum Beispiel in dieser Folge. Insofern gerne noch weitere Fragen, auch gerne Lob, auch gerne Kritik an halleluja.podcast.
Ja, aber lieber Lob wie Kritik.
Auch das ist richtig. An halleluja.podcast@gmail.com. Gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen. Da kann man raten mit 5 Sternen. Warum nicht? Oder auch mal eine kleine Rezension schreiben. Und wenn es nur ist, habe ich gehört.
Gibt Schlechteres.
Punkt. Ja, gibt Schlechteres. Genau. Hab ich, oder einfach nur, habe ich gehört, der Podcast. Scheint gut zu sein. Ja, in diesem Sinne, Simon.
Amen.
Eigentlich das klassische Ende unserer Folge. Aber da wir in der Osterzeit sind, hast du eigentlich ein Liebstes, was für dich in der Osterzeit das Beste ist?
Wie in der Messe.
Ja, was nur in der Osterzeit vollführt wird.
Ja, abgesehen vom Exultet jetzt, aber du meinst, was die ganze zur Osterzeit ist?
Ja.
Das klingt jetzt blöd, aber das Itemesser ist Alleluja, Alleluja.
Fällt dir auch? Ist auch mein Liebstes in der Osterzeit. Ist auch mein Liebstes in der Osterzeit. Also das ist wirklich das Beste, dass man in der Osterzeit nicht einfach sagt, geht in den Frieden, sondern dass man eben sagt, geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja.
Amen.
Zwei Stimmen für ein Halleluja.